jetzt manche fragen, warum stimme ich hier vorne? Und das Zauberwort heißt Urlaub. Johannes ist in Urlaub und etliche, die auch in Frage kommen würden, die sind auch in Urlaub. Und der dritte Punkt ist, dass viele sehr eingespannt sind mit der 100-Jahr-Feier. Da habe ich Johannes gebeten, diese Stunde zu halten. Ich versuche es nochmal, weil langsam rieselt der Kalk. Ja, ich habe eine Geschichte herausgesucht, die also nichts Theologisches beinhaltet, weil hier fehlen mir ein paar Semester. Ich will versuchen, etwas aus dem Alltag weiterzugeben. Und da habe ich die Geschichte mit dem Jona ausgewählt. Es ist doch ein unglaublicher Vorgang, den wir in dem Buch Jona lesen. Aber auch eine wunderbare Begebenheit, wie sie uns hier geschildert wird. Wer schon einmal Kindergottesdienst gehalten hat über Jona, da hat man doch gemerkt, wie fasziniert die Kinder waren von dem großen Fisch und vom Jona, der doch verschluckt wurde und nach 3 Tagen wieder ausgespuckt wurde und dann lebend. Ich habe gelesen, dass es so etwas schon gegeben hat, dass ein Seemann von einer Wal verschlungen wurde. Der Wal wurde kurz wieder gefangen, aber der Mann lebte zwar noch, aber er hatte starke Verätzungen. Dramatisch war es, wenn die Kinder von dem Walfisch dann erfuhren, und das hat sie meistens richtig mitgenommen. Aber für uns Erwachsene ist doch das Jona-Buch zwar eine spannende Lektüre, aber mit wenig Aussagekraft für den Alltag. Und so denkt sich vielleicht jeder von uns oder viele von uns, ja, was soll mir diese alte Geschichte noch bringen? Wer so denkt, hat sich vielleicht noch wenig oder zu wenig Gedanken über diesen Jona gemacht. Jesus zitiert diese Geschichte in Matthäus 12, 38 bis 41 und in Lukas 29, die Verse 11. Wie ist nun diese Begebenheit oder diese Geschichte zeitlich einzuordnen? Ungefähr 800 Jahre vor Christus gab es ein großes Weltreich, Assyrien. Ninive war die Hauptstadt des mächtigen, aber auch grausamen Weltreiches mit 120.000 Einwohnern. Und man nimmt an, dass das nur die Männer waren, wie es so damals üblich war, also für die damaligen Verhältnisse eine sehr große Stadt. Es war auch der Residenzort des Königs von Assur mit dem Namen Salamasat, ein grausamer Disput, der 60 Arten des Tötens kannte und diese auch verzog. Ich habe mich da ein wenig schlau gemacht und man kann sich diese Grausamkeit kaum vorstellen. Und ich will auch nicht näher dazu eingehen. Aber nicht nur der Herrscher war grausam, auch seine Untertanen waren moralisch danieder. Verkehrt abgebogen. Jona bekommt von Gott einen Auftrag. Wörtlich lautet er: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist mir zu Ohren gekommen. Der erste Schock für Jona war, dass er als hebräischer Prophet aufgefordert wird, Israel zu verlassen und um in eine heidnische Stadt zu gehen. und ihren Untergang zu prophezeien, wenn sie nicht umkehrten. Bisher hatte Gott seine Propheten nur zu seinem eigenen Volk gesandt. So einen Auftrag hatte vorher noch kein Prophet erhalten. Mutete da Gott Jona nicht zu viel zu? Denn er war ein echter Israelit, ausgestattet mit Nationalstolz, Selbstgerechtigkeit, Fremdenhass und Prinzipien. Und er sollte ausgerechnet zu den Erbfeinden Israels gehen und sie zur Umkehr rufen? Jona hört den Auftrag und macht sich auf den Weg. Aber in die gegenseitige Richtung, nämlich nach Tarsis, um vor Gott zu fliehen. Kurz, er tat das Gegenteil, was Gott von ihm erwartete und ihm befohlen hatte. Sein Auftrag lautete, nach Osten in die Stadt Ninive zu gehen, die ca. 800 Kilometer entfernt war und auf dem Land gut zu erreichen. Tarsis hingegen lag 3000 Kilometer entfernt und dabei musste er eine gefährliche Seereise antreten übers Mittelmeer. Und da kommt auch die Geschichte mit dem Wal. Er wollte einfach weg und so weit wie möglich vor Gott entfliehen. Für diesen Auftrag gab es ihm keinen Sinn. Warum sollten die Gebieter auf ihn hören? Es bestand doch sogar die Gefahr, dass er diesen Einsatz nicht überleben würde. Was ihn auch noch zu denken gab, war, dass der Prophet Nahum ein paar Jahre zuvor prophezeite, dass Gott Ninive zerstören wird. Haben wir das nicht alle schon erlebt, dass Gott uns einen Auftrag gibt oder von uns etwas erwartet, das auf unser Unverständnis stößt? Jona hatte ein Riesenproblem mit diesem Auftrag und vor allem mit den Auftraggebern. Daher die weite Flucht. Ich persönlich kann das gut verstehen und auch nachvollziehen. Nun folgt eigentlich die Geschichte mit dem Wal, also das Kapitel 1 und Kapitel 2 überspringen wir und die Doris liest uns jetzt Kapitel 3 und 4 vor.
Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen, in Ninive als Befehl des Königs von seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Tier, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden, noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihm reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten und von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdroß Jonas sehr, und er war zornig, und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun her meine Seele von mir, ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen. Der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht bemüht hast. Hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich solle nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere.
Die Predigt Jonas. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Kurz und prägnant. Aber was dann geschieht, ist ein einmaliger Vorgang in der Bibel. Mit unglaublichem Staunen erlebt Jona, wie ihn die Menschen weder auslachen, noch die Hand gegen ihn erheben. Stattdessen tut die ganze Stadt Buße, einschließlich des Königs. Buße heißt auch so viel wie Umkehr, sich neu ausrichten zu Gott. Und in den Versen 8 bis 10 im dritten Kapitel kommt dieses Wort Buße viermal vor. Wie war das möglich, dass sich 120.000 Menschen zur Umkehr liefern ließen und von ihren sündigen Treiben Abstand halten und sich zu Gott hinwendeten? Da waren die 3000 Mann, die zu Pfingsten zu der Gemeinde hinzugetan waren oder wurden, nur ein kleiner Haufen. Aber Jona hatte Zweifel in seinem Herzen. Ist die Bekehrung echt? Ist sie nicht vorgetäuscht oder geheuchelt? Oder nur von kurzer Dauer, um dann im alten Trott weiterzumachen? Ein bisschen Strafe musste doch sein. Einfach Schwamm drüber, das geht doch überhaupt nicht. Hier könnte man nun erwarten, dass das Buch Jona mit dem dritten Kapitel zu Ende wäre. Mit einem ganz fulminosen Abschluss. Denke mir das so. Und Jona kehrte wieder heim in seine Heimat, freute sich und lobte Gott für alles, was er an den Niniviten und an ihm getan hat. Doch was dann Gott tat, war für Jona so schrecklich, dass er von Zorn brannte, so heißt es wörtlich. eine schockierende, aber auch eine unerklärliche Reaktion von den Propheten. Was war das Ärgernis? Er konnte es nicht nachvollziehen, dass Gott Ninive viel verschonen wird. Nun wirft Jona Gott eine Bibelstelle aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 34, Vers 6 vor. Da heißt es: Gott ist gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte und von großer Gnade und Treue. Er spricht mit Gott: O Herr, ist das nicht, wovon ich redete, als ich noch im Lande war und nach Tarsis fliehen wollte? Nach dem Motto: Ich wusste es doch gleich, dass du nicht ernst machen würdest und die Stadt Ninive verschonst. Jona hatte ein grundlegendes Problem. Es gab einen Widerspruch zwischen Gottes Barmherzigkeit und seinem Gerechtigkeitsempfinden. Warum lässt er die Barmherzigkeit Gottes nicht gelten? Er hatte ein abgeklemmtes Herz, das voller Neid und voller Zorn war. Jona ist nun an den Tiefpunkt angelangt. Er wünscht sich den Tod. Ähnlich ging es doch dem Propheten Elia. Er war ein gewaltiger Prediger. Er ließ sogar Feuer vom Himmel fallen, tötete die Baalspriester, aber seine Predigt hatte keinen Erfolg. Sie blieb wirkungslos. Und auch er wollte nicht mehr leben. Diese Reaktion kann ich verstehen, aber Jonas nicht. Gottes Barmherzigkeit. Im weiteren Verlauf sehen wir, wie Gottes barmherzige Liebe an seinen widerspenstigen Knecht, aber der ihm sehr am Herzen lag, arbeitet. Gott tut das, was ein kluger Lehrer oder ein Lehrmeister tut, wenn er es seinen Schüler in die richtige Spur bringen will. Daher fragt Gott nur: Meinst du, dass du zurechtzündest? Jona lässt Gott einfach stehen, beantwortet die Frage nicht und geht zur Stadt hinaus, nach Osten, auf eine Anhöhe und errichtet eine Laubhütte, um dort zu kampieren. Aber die Sonne brannte unbarmherzig herab. Er wartete nun gespannt, was passieren würde. Er spekulierte darauf und hoffte, dass das Gericht Gott doch noch kommen ließe und Ninive platt machen würde, so wie sie es verdient hätten nach seiner Meinung. Aber Gott begibt sich auf den Weg, sein abgeklemmtes Herz wieder anzuschließen. Nur Gott kann unser Herz wieder zurechtrücken. Denn er macht ihn nicht fertig, sondern er macht ihn fit für seine Nächsten. Um Jona von seiner Niedergeschlagenheit zu befreien, lässt Gott der Herr eine große Pflanze, einen Rizinusstrauch heißt es, wachsen, mit großen Blättern, die Jona Schatten spenden und seinen Unmut zu vertreiben. Wörtlich heißt es dann: Das gefiel Jona sehr und er genoss es. Aber die Freude war nur von kurzer Dauer. Gott bestellte im Morgengrauen des folgenden Tages einen Wurm, der die Pflanze abnabberte, sodass sie verwelkte. Und zusätzlich ließ Gott einen sengenden Ostwind kommen. Die Sonne brannte dann wieder erbarmungslos auf Jona herab, sodass er matt und schwach wurde. Da wünschte er sich erneut den Tod. Wieder spricht Gott mit Jona. Meinst du, dass du zurecht sollst wegen der Pflanze? Er entgegnete: Ja, ich bin zurecht, zornig und verzagt und will sterben. Welch eine Anmaßung, die aber ohne Folgen blieben. Gott legt Jona nun diesen Sachverhalt klar und entgegnet ihm: Du hast Mitleid mit der Staude, die du nicht gepflanzt, noch gegossen oder wachsen hast lassen und die dann über Nacht verdorrte. Und ich sollte kein Erbarmen haben mit den Ninivitern, der großen Stadt mit 120.000 Bewohnern, die nicht die linke Hand von der rechten Hand unterscheiden können und dazu so viel Vieh, das auch verderben werden sollte. Jona legt hier eine Portion Selbstgerechtigkeit und Arroganz vor. Aber es zeigt doch immer wieder, man kann auch mit Gott streiten. Das hat mich eigentlich schon stutzig gemacht. Aber wir müssen trotzdem fragen, weiß er denn nicht, mit wem er es zu tun hat? Diese Reaktion auf Gottes Gnade finden wir auch im Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Auch der ältere Bruder konnte die Liebe des Vaters zu seinen Jüngern nicht verstehen. Jona müsste eigentlich Gott dankbar sein, dass er ihn verschonte, als ihn die Seeleute ins Wasser warfen und er nicht umkam. Er hat Gottes Barmherzigkeit am eigenen Leib erfahren. Ich glaube, wenn Gott nicht zu uns barmherzig wäre, so säße hier keiner da. Die Frage muss sich natürlich jeder von uns selber stellen. Wie barmherzig bin ich zu meinem Nächsten? Kann ich mich freuen, wenn mein Nächster Erfolg hat, klüger, reicher, besser aussehend und vielleicht von Gott bevorzugt wird? Oder kümmere ich mich nur um mich selbst und der andere, der vielleicht auf meine Hilfe angewiesen wäre, ist mir egal? Wie weit ist unser karitatives Empfinden ausgeprägt? Ich war vor 2 Jahren an der Osterkonferenz in einem Referat, da ging es um die Gemeindegestaltung. Und da hat der Referent folgende Meinung vertreten: Die pietistischen Gemeinden haben ein Problem. Sie vernachlässigen den karitativen Zweig. Ich habe mich gefragt, ist es in unserer Gemeinde auch so? Ich habe gemeint, es ist vielleicht noch ausbaufähig, aber es wird trotzdem viel getan. Ich persönlich engagiere mich in der Nachbarschaftshilfe und ich habe gemerkt, wie viele Menschen doch auf Hilfe, auf Ansprache, auf Verständnis sich sehnen. Aber das gehört eigentlich nicht zu unserer Leistung, aber ich tue es trotzdem. Und dann ohne Antwort von Jona endet abrupt dieses Buch. Und es bleiben doch Fragen offen. Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel: Hat Jona noch Gottes Barmherzigkeit begriffen? Konnte Gott noch sein Herz erweichen? Wie reagierte Jona, als die Assyrer 30 Jahre danach das Nordreich zerstörten? Fühlte er sich in seiner Meinung bestätigt? Wir wissen das nicht. Ein Ausleger schreibt dazu: Das Jona-Buch zwingt uns, über unser persönliches Leben nachzudenken. Dass wir uns fragen, wie barmherzig sind wir zu unseren Mitmenschen? Zusammenfassend 3 Punkte, die mir wichtig erscheinen. Erstens, Das Buch Jona ist nicht irgendeine Story von einem großen Fisch, sondern es deckt uns schonungslos unsere Lieblosigkeit auf. Zweitens, mein Gerechtigkeitsempfinden und Gottes Barmherzigkeit klaffen weit auseinander. Und drittens, Gott ist wie ein liebender Vater zu uns. Und für ihn sind alle Menschen wichtig. In großer Geduld und Liebe will er unser Herz gewinnen. Beenden will ich diese Ausführung mit der kleinen Begebenheit, die ich gelesen habe. Ein Vater sitzt mit seinen drei Kindern in der Straßenbahn. Die Straßenbahn ist nicht ganz gefüllt und die Kinder tollen herum und spielen und wechseln die Plätze. Und langsam wird es den Mitfahrenden zu bunt. Sie tuscheln. Haben die Kinder überhaupt keine Erziehung? Oder kann der Vater sie nicht mal sagen, bleibt endlich sitzen oder und so weiter. Also die Gedanken kennen wir alle. Und dann geht ein älterer Herr zu dem Vater und sagt ihm, also was deine Kinder da abziehen, das ist eigentlich ja, nicht ganz nachvollziehbar. Der Vater sitzt gedankenverloren auf seinem Sitz und entgegnet ihm, wir kommen jetzt gerade vom Krankenhaus und da ist uns mitgeteilt worden, dass meine Frau und die Mutter unserer Kinder in ein paar Wochen sterben wird. Auf einmal schlägt die Stimmung in diesem Abteil um. Menschen werden verständig, werden barmherzig. Ja, vielleicht brauchen wir ab und zu auch so eine Begebenheit, die uns wachrüttelt. Amen. Ich will noch beten. Lieber Vater im Himmel, möchte ich dir danken, dass du ein gnädiger, aber auch ein barmherziger Gott bist, der uns immer wieder mit Liebe begegnet. Dein Erbarmen ist noch nicht zu Ende und ist immer jeden Morgen neu. Herr Jesus, ich bitte dich, mach uns bereit, diese empfangene Liebe von dir weiterzugeben. Öffne unsere Herzen und schenke uns deinen Heiligen Geist, dass er uns den richtigen Weg weist. Zeig uns immer wieder unsere Schwachstellen und reinige unsere Gedanken und Sinne, dass wir doch in deiner Spur bleiben. Denn du willst uns zu Menschen machen, die dich bezeugen in dieser Welt. Aber aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Darum die Bitte, sei du unser Takt und du unser Tonangeber. Amen. Wir singen nun ein Lied, das vielleicht den Jüngeren nicht bekannt ist. Das ist in unserer Jugendzeit gesungen worden.